Bekehrungsgeschichten sind was Wunderbares, oder? So viele Männer und Frauen, die bezeugen können, was Jesus, was Gott in ihrem Leben getan hat, und keine Geschichte ist wie die andere. Ja, es gibt manche Ähnlichkeiten, aber es ist doch jede Geschichte einzigartig. Ich möchte mit euch heute Nachmittag kurz über eine Bekehrungs- und Taufgeschichte aus der Apostelgeschichte nachdenken. Und auch die ist besonders, die ist einzigartig, gab es so nur einmal in der Geschichte. Aber wir können aus diesem Bericht ein paar Prinzipien erkennen, die sind bei jeder Bekehrung gleich. Und um die soll es vor allem gehen. Deshalb auch der Titel, und ihr seht das auch auf den Gottesdienstblättern: Wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott? Ich möchte uns diesen Text lesen, Apostelgeschichte 8, Abvers 26, und ihr findet ihn auch im Gottesdienstblatt. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Und Vater im Himmel, wir danken dir für dein mächtiges und dein lebendiges Wort, dass wir auch heute in diesem Gottesdienst darauf hören dürfen und dass du selbst zu uns reden willst. Und wir beten, dass wir es verstehen und es aufnehmen als dein Wort. Herr, bitte rede du und lass uns verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Also die Frage: Wie bekommst du eine Beziehung zu Gott? Als erstes, Gott muss in deinem Leben eingreifen. Das sehen wir am Anfang dieses Textes, wir sehen es eigentlich im ganzen Text, dass Gott hier führt, dass er eingreift, aber wir sehen es vor allem in diesen ersten Versen, wo Gott dem Philippus aufträgt: Geh hin auf diese Straße, die da von Jerusalem nach Gaza führt, keine groß befahrene Straße in der Einöde. Und Philippus muss sich gedacht haben: Was will ich da? Aber er ist treu dem Befehl Gottes gefolgt und ist da hingegangen, und er begegnet dort diesem Mann, diesem mächtigen Finanzbeamten aus Äthiopien, der mit seinem Wagen angefahren kommt. Das ist kein Zufall, diese Begegnung, die ist geführt. Das ist eine sehr unwahrscheinliche Begegnung, und wir erkennen darin Gottes Hand, seinen Plan. Der wollte, dass sich diese beiden Männer dort in der Einöde begegnen. Und ihr Lieben, wir lernen gleich hier am Anfang was ganz, ganz Wesentliches über Gott. Er ist wirklich ein Gott, der Menschen nachgeht. Er sucht uns da, wo wir sind. Und in aller Regel gebraucht er dazu sein Wort, die Bibel, und er gebraucht Menschen, die dieses Wort weitergeben und es erklären. Das läuft nicht immer so spektakulär ab wie in dieser Geschichte, die wir da gerade gelesen haben. Oft ist das viel gewöhnlicher. Ja, es kann in der Gemeinde jemand sein, der dich anspricht und der dir von Gott erzählt. Es kann sein, dass dich jemand mitnimmt in einen Glaubensgrundkurs. Einige Geschwister haben das gerade uns erzählt, wie sie in der Familie von den Eltern mit Gott bekannt gemacht wurden und wie Gott sie dort ja auf sich aufmerksam gemacht hat, zu sich gezogen hat. Und gerade euch, die ihr diese Erfahrung gemacht habt, möchte ich das sagen, das ist nicht weniger spektakulär als so eine Geschichte, wie wir sie hier in der Apostelgeschichte 8 lesen, auch wenn das einem erstmal so vorkommt und auch wenn das ganz sicher so ist, dass so eine Lebensgeschichte sich im christlichen Bücherladen nicht ganz so gut verkauft, wenn man christlich aufgewachsen ist und das eben immer mitbekommen hat. Aber es ist genauso was ganz Großartiges, ein Wunder, ein Privileg. Es ist spektakulär, wenn Gott eingreift und sich dir zeigt. Und es hat mich so ermutigt, ich durfte auch ein paar Aufnahmegespräche führen, ein paar Taufgespräche mit dem Julian zu sprechen und wie er dann erzählt und sagt, das war für mich so ein Privileg, dass meine Eltern mit uns Bibel gelesen haben und das bis heute tun, dass wir gebetet haben. Und es hat mich vor so vielem im Leben bewahrt, gerade in meiner Jugend, dass ich Jesus früh kennenlernen durfte. Das ist spektakulär. Und dann gibt es diese anderen Geschichten, die würden sich vielleicht wirklich gut verkaufen. Da solltet ihr mal nachdenken. Zum Beispiel Elke und Nico, erst in der Esoterik und da tiefer drin mit den ganzen Zaubergeschichten und so weiter. Und dann greift Gott ein und offenbart sich. Und sie erkennen auch, ja, wir brauchen was ganz anderes. Wir suchen an der ganz falschen Stelle nach dem Sinn des Lebens. Oder Corbett, der hier kurz berichtet hat, in seinem Zeugnis noch ein bisschen länger, der gesucht hat im Buddhismus und an anderen Stellen am Ende als Agnostiker erstmal rauskommt. Und dann offenbart sich Gott ihm auf der Gemeindefreizeit durch einen Ältesten, der ihm sagt, du brauchst was ganz anderes. Und er fängt an, C.S. Lewis zu lesen und erkennt, Gott ist real. Egal, wie das bei dir war, wie Gott das bei dir gemacht hat, das ist was Erstaunliches, was Großartiges, wenn Gott sich dir offenbart, wenn er sich dir zeigt, wenn du erkennen darfst, er ist real, er geht mir nach. Und das muss auch passieren. Wir können das von uns aus nicht ihn erkennen, aber Gott ist ein Gott, der Menschen nachgeht und ihnen da begegnet, wo sie sind und wo wir offen dafür sind und sich uns zeigt. Das ist das Erste. Dieser Kämmerer aus Äthiopien, der durfte das erleben, aber diese Begegnung mit Philippus, das reicht ja nicht. Er musste was ganz Entscheidendes verstehen. Das ist der zweite Punkt. Was braucht es, um in die Beziehung zu Gott zu kommen? Du musst das Evangelium verstehen. Verse 30 bis 35, da sehen wir das. Das ist ganz interessant. Warum war dieser Finanzbeamte, dieser äthiopische Kämmerer, warum war er überhaupt in Jerusalem gewesen? Es heißt hier in diesem Text, dass er dort war, um anzubeten. Er hat nach einer Begegnung mit Gott gesucht. Er ist eine weite Reise, hat er gemacht. Er hat viel Geld ausgegeben, sich da rausgenommen aus dem Betrieb in Äthiopien und ist extra nach Jerusalem gegangen, weil er Gott begegnen wollte und ihn anbeten wollte. Aber die Erfahrung, die er dort gemacht hat, die muss ernüchternd für ihn gewesen sein, für diesen Mann. Denn dieser Kämmerer aus Äthiopien, er war ein Eunuch. Das wird in der Luther-Übersetzung nicht so deutlich. Im griechischen Text steht immer da, wo Kämmerer steht, Eunuch. Eunuchen, das waren Männer, die man kastriert hat, die man unfruchtbar gemacht hat, dass sie die Amtsgeschäfte ganz oben regeln konnten und der Königin nicht gefährlich wurden oder dem Harem vom König nicht gefährlich wurden. Männer, die entmannt wurden und dann aber eine ganz hohe Position hatten im Staat. Und dieser Mann, dieser Eunuch kommt nach Jerusalem, will in den Tempel, um anzubeten. Und was muss er da feststellen? Die Tempelwache sagt, nix da, du kommst hier nicht rein, weil Eunuchen mussten draußen bleiben. Die durften gar nicht in den Tempel rein, höchstens in den Vorhof. Und so musste er mit mindestens gemischten Gefühlen zurückgereist sein, den ganzen weiten Weg nach Äthiopien, weil so richtig nah ist er Gott dort nicht gekommen. So richtig in die Begegnung mit dem lebendigen Gott ist er dort in Jerusalem nicht gekommen. Aber Er hat sich weiter für Gott interessiert. Er hat eine Jesaja-Schriftrolle sich gekauft und er hat sie gelesen auf seinem Wagen. Er hat das studiert. Und genau in dem Moment, in dem er Jesaja 53 liest, begegnet ihm Philippus dort in der Einöde zwischen Jerusalem und Gaza. Und der Bayer würde sagen, das war wirklich ein Gmadewesen. Das war eine Steilvorlage. Jesaja 53, das ist das, also das, wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich gern mal irgendwo im Olympiapark unterwegs sein oder im Zug durch die Gegend fahren und dann höre ich da jemand Jesaja 53 lesen und dann sagt er zu mir, ich verstehe gar nicht, was ich da lese, kannst du mir das erklären? Das würde ich gern mal erleben. Warum? Weil es kein besseres Kapitel gibt in der ganzen im ganzen Alten Testament bei den Propheten, was so klar voraussagt, den Weg, den Leidensweg von Jesus Christus, wozu er in diese Welt gekommen ist und wozu das auch gut war, was er getan hat in seinem Leiden, was er darin vollbracht hat. Es ist atemberaubend, es sprengt dein Denken, was da schon im Alten Testament vorausgesagt ist über den Sohn Gottes, über den Gottesknecht, der kommt, um für Menschen sein Leben zu geben. Ich möchte uns da kurz mit reinnehmen, nur ein paar Verse lesen. Wir können die nicht alle lesen, es wird sich lohnen, aber ich möchte doch ein paar Verse mehr lesen, als hier zitiert werden aus Jesaja 53. Es heißt da, fürwahr, in Jesaja 53 ab Vers 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und wenn wir dann weiterlesen, dann merken wir ganz schnell, diese Krankheit, die dieser Knecht Gottes, der in die Welt kommt, die erträgt, das ist die Krankheit der Sünde, der Rebellion gegen Gott. Fürwahr, er trug diese Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. In den Versen, und auch wenn wir da noch ein bisschen weiterlesen, da steckt wirklich das Geheimnis einer heilen Beziehung zu Gott. Ich muss hier mal meine Zettel loswerden. Da lernen wir, wie wir in eine heile Gottesbeziehung finden. Wir lernen was über unser Grundproblem als Menschen. Er spricht hier von dem ganzen Volk, erstmal vom ganzen Volk Israel, aber eigentlich spricht er über jeden Menschen. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Das bedeutet, wir sind getrennt von Gott, wir sind verirrt, weil wir unseren eigenen Weg gegangen sind und nicht Gottes Weg. Und das, obwohl Gott uns doch gemacht hat, obwohl er unser Schöpfer ist und er deshalb am besten weiß, was gut für uns ist und was richtig ist und wie ein Leben wirklich gelingt. Obwohl er Gott ist und deshalb allein das verdient hat, dass wir ihn ehren und ihm gehorchen. Aber wir sind unseren eigenen Weg gegangen, wir sind in die Irre gegangen. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist die große Rebellion von jedem Menschen von Natur aus gegen Gott, gegen unseren Schöpfer, der uns gemacht hat. Und die gerechte Strafe, das zeigt uns die Bibel auch wieder und wieder, für so einen Irrweg, den wir alle gegangen sind, ist der Tod, der ewige Tod, getrennt von Gott zu sein. Gott sei Dank, sagt uns Jesaja hier, viel mehr als das. Er hat eine wirklich gute Nachricht. Das heißt Evangelium. Eine gute Nachricht, nämlich dieser Gottesknecht, und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er hat die Strafe bezahlt. Er hat sich schlagen lassen, martern lassen, foltern lassen, bespucken lassen, verspotten lassen. Er hat sich töten lassen am Kreuz von Golgatha. Er hing dort nicht für seine Schuld. Er hatte keine. Er hatte keine Sünde. Er ist nicht in die Irre gegangen. Er ist immer den gerechten Weg gegangen, Gottes Weg. Aber er hat sein Leben gegeben für uns. Jesus hat über sich selber gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist und um zu retten. Dafür ist er gekommen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele, um Menschen da rauszukaufen aus ihrer Verlorenheit, aus ihrer Rebellion. Dafür ist er gekommen. Jesaja sagt das so, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das war die Botschaft, die Philippus dem Kämmerer gebracht hat. Und wie muss das für den gewesen sein? Also der kommt gerade aus Jerusalem, merkt, ich komme Gott nicht so richtig nah, vielleicht bis in den Vorhof des Tempels, aber so eine richtige Begegnung mit Gott hatte ich da auch nicht. Und jetzt sagt ihm Philippus, Gott kommt dir nahe und er ist dir viel näher, als du es bisher geahnt hast. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, er hat dich gesucht und er will dich hier und heute finden und er will dich retten und erlösen und er bringt dich in die Beziehung zu sich. Und du kannst es hier erleben in der Einöde zwischen Jerusalem und Gaza. Und wir können es hier erleben in der Einöde vor den Toren Münchens. Dass Gott uns nahe kommt, dass er uns begegnet in Jesus Christus. Und ich möchte dich dazu ermutigen, wenn dir das noch, ja, wenn du da noch nie wirklich drüber nachgedacht hast. Und es ist wahrscheinlich, dass wir an so einem Tag wie diesem Menschen unter uns haben, die sagen, irgendwo ist mir das fremd, vielleicht sogar ein bisschen drüber lächeln, über diese Zeugnisse, die ihr hier gehört habt, über das, was die Christen glauben. Ich möchte sagen, das ist wirklich das Entscheidende im Leben, dass du das Evangelium verstehst, dass du verstehst, wer du bist. Und dass du verstehst, wer Gott ist. Du bist verloren ohne ihn. Du stirbst den ewigen Tod ohne ihn. Aber Gott ist so gut, dass er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat. Für dich, wenn du es glaubst. Der bezahlt hat, um dir die Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Und ich möchte das uns als Christen sagen, wenn wir das glauben und schon verstanden haben. Schaut in diesen Text. Der Kämmerer, der hat jemand gebraucht, der ihm das erklärt hat, der ihm dieses Evangelium wirklich verständlich gemacht hat. Und das ist Gottes Weg in den allermeisten Fällen. Selbst wenn wir hier Leute haben wie die Elke und den Nico, die sagen, durch das Internet haben wir es verstanden. Aber da waren Menschen dahinter, die Botschaften weitergegeben haben, Predigten, die euch auch das Wort erklärt haben, dass ihr es verstehen durftet. Und ich möchte uns das sagen, lasst uns da dran arbeiten, auch darin wachsen, dass wir sprachfähig werden, das Evangelium weiterzugeben, dass wir das tiefer verinnerlichen, dass wir es tiefer verstehen, dass wir einfache Worte dafür finden. Die Täuflinge kriegen ein kleines Buch, mit dem ihr das besser verstehen dürft. Das Evangelium und auch alles, was daraus folgt, ist noch verpackt, aber das heißt, etwas Neues hat begonnen, eine Anleitung für Anfänger im christlichen Glauben. Und wir beten, dass ihr keine Anfänger bleibt, sondern dass ihr darin wachst und auch das Zeugnis weitergeben könnt. Aber es gilt für uns alle. Gott will uns gebrauchen. Und lasst uns dafür beten, dass wir mutig sind und dass wir uns gebrauchen lassen. Es gibt viele Menschen in unserem Umfeld, die haben nur uns, die ihnen das Evangelium erklären können. Lass uns beten um offene Türen, offene Herzen. Der Herr muss eingreifen, er will uns gebrauchen, damit Menschen das Evangelium verstehen. Und es bringt mich zum letzten Punkt, denn es reicht nicht einfach, das Evangelium im Kopf zu verstehen, sondern es braucht eine Antwort. Es braucht eine Entscheidung. Wir sehen, dass dieser Kämmerer die Entscheidung sehr schnell getroffen hat, als er das Evangelium verstanden hat. Sofort auf diesem Wagen sagt er zu Philippus, da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und das ist wirklich ein Ausdruck davon, dass er verstanden hat, was Gott für ihn getan hat, dass er Gottes Liebe begriffen hat. Und dass er sagt, zu Jesus will ich gehören, ihm will ich nachfolgen mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich habe und allem, was ich bin, zu Jesus, zu dem will ich gehören. Und er sagt, ich möchte mich taufen lassen. Das hat ihm Philippus ganz sicher erklärt, dass das einer der ersten Schritte ist, eigentlich die erste Antwort, wenn du zum Glauben kommst, dann lässt er dich taufen. Und er sagt, was hindert mich denn noch? Und Philippus tauft ihn, weil er erkennt, es hindert ihn gar nichts. Der Mann hat es wirklich begriffen. Gott hat ihm ein neues Leben geschenkt und er lässt sich dort taufen. Und es ist eine große Freude, dass wir heute 9 Geschwister auch hier taufen dürfen. Und es ist wichtig, dass wir uns kurz bewusst machen, was da eigentlich passiert. Wir haben im Taufseminar drüber nachgedacht, was da passiert. Ihr werdet nicht durch die Taufe zu Kindern Gottes. Ihr kriegt nicht durch die Taufe eine Beziehung zum Herrn. Ihr habt schon eine Beziehung zum Herrn. Weil ihr das Evangelium verstanden habt und weil ihr sagt, das glaube ich, ich folge Jesus Christus nach, er ist mein Herr. Die Taufe macht das nur sichtbar, sie macht das anschaulich, sie ist ein Zeichen, das uns das deutlich macht, das euch das deutlich macht, ihr gehört zu diesem Herrn. Ein bisschen wie der Ehering, den ich trage. Der Ehering ist nicht die Beziehung zu meiner Frau, zu Ruth. Aber es ist ein Zeichen dafür, ein sichtbares Zeichen. Jeder kann das sehen. Ich bin vergeben. Ich gehöre zu meiner Frau, zu Ruth. Und die Taufe, die ist auch ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen. Ihr gehört jetzt nicht mehr euch. Ihr gehört zu einem anderen Herrn. Und sie macht das so anschaulich, weil ihr damit wirklich sichtbar zum Ausdruck bringt. Ihr seid gestorben mit Jesus Christus. Das wird sichtbar, wenn ihr gleich von Matthias und von Jonathan in das Wasser untergetaucht werdet. Gestorben und begraben mit Christus und auferstanden, wenn sie euch aus dem Wasser herausholen, zu einem neuen Leben für ihn. Ihm vertraut ihr, ihm habt ihr euer Leben gegeben, weil ihr erkannt habt, nur bei ihm finden wir wirklich das, was wir brauchen als Menschen, die heile Beziehung zu unserem Gott, zu unserem Schöpfer. Die Taufe ist deshalb sehr wichtig, weil sie dieses Bundeszeichen Gottes ist mit uns Christen. Aber sie ist nicht das Wichtigste und auch das möchte ich nochmal vergleichen mit dem Ehering, ja, oder mit dem Tag, an dem man eine Ehe schließt. Ja. Für manche ist das heute der allerwichtigste Tag, die Hochzeit, der schönste Tag im Leben und danach wird es immer, weiß ich nicht, wenn das der schönste Tag des Lebens ist, dann gute Nacht. Und mit der Taufe ist das ähnlich. Die Taufe, die ist der Start. Also es ist schon losgegangen, aber die ist nochmal so, ja, das Zeichen, ihr gehört zu Christus, aber es ist entscheidend, wie es weitergeht, dass ihr diese Beziehung lebt, dass ihr sie gestaltet, dass ihr ihm von ganzem Herzen nachfolgt. Und was hilft dabei, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen? Am allermeisten hilft dabei auch das Evangelium, die gute Nachricht. Es ist nicht nur der Eintritt, die Eintrittskarte in ein neues Leben, sondern das ist auch wirklich das, was uns auf diesem Weg in der Nachfolge Christi belebt, was uns Freude schenkt, was uns dabei hält. Wir müssen das Evangelium wirklich ganz, ganz tief verinnerlichen. Wir sehen am Ende hier in Vers 39 von diesem Text in Apostelgeschichte 8, sehen wir den Kämmerer und es heißt dann über ihn, er zog seine Straße fröhlich. Dieser Mann, der wusste um den großen Schatz, den er an diesem Tag finden durfte. Und das erfüllte sein Herz mit einer riesengroßen Freude. Ihr Täuflinge, ihr macht mir heute einen ganz, ganz fröhlichen Eindruck. Sonne scheint noch ein bisschen. Es ist kalt, aber ihr seid fröhlich, Gott sei Dank. Die Freude liegt nicht an den Umständen, sondern es ist das neue Leben, was Christus euch geschenkt hat. Aber es werden Tage kommen. Und vielleicht habt ihr die sogar schon erlebt, da wird die Freude am Herrn vielleicht so von anderen Dingen überschattet. Oder sie wird euch vielleicht sogar ein bisschen ja, abhanden kommen und ihr werdet diese Freude vielleicht nicht empfinden. Und da möchte ich euch sagen, erschreckt nicht darüber. Erschreckt nicht darüber, sondern erinnert euch. Macht euch das selber neu bewusst oder lasst euch das zusprechen, wie gut Gott ist, wie er euch in Christus begegnet. Wenn dich Menschen ausgrenzen oder verachten, vielleicht für deinen Glauben, vielleicht auch aus ganz anderen Gründen. Mach dir bewusst, da ist ein Gott, der mich liebt, der mich sieht, bei dem ich willkommen bin, der mich durch und durch annimmt, bei dem ich geborgen bin, bei dem ich sicher bin. Wenn du krank wirst, vielleicht sogar sehr schwer, mach dir bewusst, da ist ein Gott, der hat meine Krankheit getragen, meine schlimmste Krankheit, die Sünde, hat sie ans Kreuz genommen und hat sie beseitigt. Und er ist der Gott, der wiederkommt, Jesus kommt wieder und der Tag ist nicht fern, da wird er ein Ende machen mit aller Krankheit, mit allem Schmerz, mit aller Not, er wird jede einzelne Träne abwischen und es wird nur die Herrlichkeit und Freude sein. Ihr werdet auch als Christen noch in die Versuchung kommen, eure eigenen Wege zu gehen. Das kann ich euch sagen, das kann jeder sagen, der Jesus nachfolgt. Es gibt die Versuchung, weiter zu sündigen. Und dann kämpft mit dem Evangelium dagegen an. Sagt, lasst euch das sagen oder sagt euch selber, es gibt was Besseres. Ich habe was Größeres gefunden als die Sünde, Jesus Christus. Und wenn ihr doch nachgebt, dann kommt zurück zu Jesus. Und nehmt das fröhlich neu in Anspruch. Seine Gnade ist größer als all unsere Versagen. Gott hat ein wunderbares Werk in eurem Leben angefangen und im Leben von vielen von uns und er wird das auch zu einem guten Ende bringen. Er ist der Gott, der uns gesucht hat. Er hat uns gefunden, er hat mächtig eingegriffen, hat uns das Evangelium verstehen lassen. Er hat uns im Glauben darauf antworten lassen und er wird uns an sein gutes Ziel bringen. Dafür möchte ich ihm danken. Lasst uns beten. Und Vater im Himmel, wir danken dir an diesem Freudentag, an dem wir 9 Geschwister taufen dürfen und bezeugen dürfen. Du hast ja, sie gesehen und du hast sie errettet durch Jesus Christus. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich wirklich über uns Menschen erbarmt, der gnädig ist, voller Liebe für Rebellen wie uns. Herr, das ist großartig, das ist kaum in Worte zu fassen und wir loben dich dafür. Wollen dir Danke sagen für jeden Einzelnen, der sich heute taufen lässt und wollen für sie beten, Herr, dass dieser Glaubensweg, dass du sie sicher führst an dein gutes Ziel, dass wir ihnen auf diesem Weg eine Hilfe sein dürfen. Und wir danken dir, dass ihr Zeugnis eine Ermutigung ist für uns und dass du auch unsere Gemeinde durch sie bereichern wirst. Wir loben dich dafür und geben dir alle Ehre. Amen.